Hallo liebe deutschsprachige Hörerfreunde und herzlich willkommen zur Hörerecke von KBS World Radio. Am Mikrofon begrüßen Sie wieder heute am 10. Februar Tu Yong In
und Jan Dirks, und wir freuen uns, dass Sie wieder bei uns reinhören.
Diese Woche begann mit schrecklichen Nachrichten. Erdbeben in der türkisch-syrischen Grenzregion haben mehr als 11.000 Menschen das Leben gekostet. Es werden noch viele vermisst, zahlreiche Menschen sind verletzt und haben ihr Zuhause verloren. Auch aus Südkorea wurde ein Soforthilfeteam entsandt.
Ja, wir trauern um die Opfer und bangen um die vielen Vermissten. Unsere Gedanken sind bei ihren Angehörigen und Freunden und auch bei den vielen Rettungskräften und freiwilligen Helferinnen und Helfern vor Ort.
Ja, auch wenn es natürlich schwerfällt, jetzt gleich zum Tagesgeschäft überzugehen, so wollen wir nun doch einmal in unser Postfach reinschauen. Über unsere German-Adresse meldeten sich Heinz und Felicitas Haring aus dem österreichischen Kapfenberg, die uns am 3. Februar mit ihrem Grundig-Satellit 600 Professional mit Teleskopantenne mit SIO 433 empfangen konnten, und Mario Schöler aus Bad Blankenburg, der uns mit seinem Texon PL 880 mit 10 Meter Drahtantenne am 1. Februar mit Simpo 45444 gehört hat.
Monitor Burkhard Müller aus Hilden berichtete, dass er am 6. Februar einen zwar etwas verrauschten, aber sonst sehr guten Empfang hatte und am 7. Februar ebenso mit kaum Störungen. Am 7. Februar fand Herr Müller Asien kompakt wieder sehr informativ und fügte außerdem hinzu: Da ich beruflich in Nordafrika weilte, konnte ich leider eine gute Woche nicht zuhören.
Ja, Herr Müller, wir haben Sie letzte Woche vermisst. Wir hoffen, dass Sie in Nordafrika trotz Arbeit einen angenehmen Aufenthalt hatten und freuen uns, dass Sie zurück zu Hause bei gutem Empfang bei uns wieder reinhören konnten. Dann hat sich auch Sigmar Boberg aus Osnabrück gemeldet, der uns am 3. Februar mit einem NRD 535 von JRC mit Loop-Antenne mit Simpo 55544 hören konnte. Herr Boberg fügte noch hinzu:
Ihre Sendung fand ich wieder sehr interessant und unterhaltsam. Ja, dass die Masken fallen, da werden wir uns wohl erst dran gewöhnen müssen. Hier ist das nicht anders. Einige Menschen hier tragen diese auch weiterhin, auch im Supermarkt. Auch gefreut hat mich die Musik der Beatles, gespielt auf traditionellen koreanischen Instrumenten. Echt toll interpretiert. Es gibt ein Programm namens Pop Shop Radio, wo man seltene Stücke spielt, aber ich denke, selbst dort wird man solche Stücke nicht finden.
Ja, das ist ja interessant. Vielleicht sollten wir aus Korea einmal diesem Radio schreiben und ein paar Musikstücke aus Korea vorschlagen. Dann gab es noch einen Brief von Monitor Michael Lindner aus Gera, der über die Schneckenpost mit einem Empfangsbericht, Fotos von der Saaleschleife und zwei Minikalendern für das neue Jahr bei uns angekommen ist. Vielen Dank dafür. Unter anderem für den 1. Januar meldete Herr Lindner einen Kurzwellenempfang von Simpo 35333 mit seinem XH Data D808 mit Teleskopantenne. Seinen Brief beginnt Herr Lindner mit folgenden Zeilen:
Heute ist es nun soweit. Der erste Brief im neuen Jahr flattert bei Ihnen im Studio der deutschen Redaktion ein. Wie Sie in meinem Empfangsbericht sehen können, habe ich über den Jahreswechsel fleißig KBS World Radio in Deutsch gehört. So ist mir auch dieses Jahr die Neujahrssendung nicht durch die Lappen gegangen. Ja, es war schon sehr unterhaltsam, mit KBS World Radio den Jahreswechsel zu begehen. Natürlich war das nicht ganz einfach, meinen Silvestergästen beizubringen, dass ich um 20 Uhr UTC erstmal an mein Radio musste, um die Signale aus Seoul zu verfolgen. Aber es ging alles gut, schließlich ist meine Frau auch eine gute Unterhalterin, sodass die Stimmung nicht kippte. Und den Jahreswechsel habe ich schließlich auch nicht verpasst. Aber Sie sehen, mein Herz schlägt für KBS World Radio und Korea. Daran wird sich auch in Zukunft nichts ändern, solange Ihre Programme so aktuell, unterhaltsam und hochwertig sind. Also weiter so im neuen Jahr. Meinen Segen haben Sie.
Ja, herzlichen Dank für die warmen, ermutigenden Worte, lieber Herr Lindner. Und dass Sie sogar am Silvesterabend trotz Gästen im Haus bei uns reingehört haben, macht uns auch ein bisschen stolz. Nochmals vielen Dank für Ihr großes Interesse. Eine E-Mail kam dann noch von Edwin Reibold aus Wilhelmsfeld, der uns Folgendes schrieb.
Leider ist seit mehreren Wochen der Empfang der Frequenz 3955 kHz so gestört, dass ich auf das Internet ausweichen muss. Ich vermute, dass eine Beleuchtung aus der Nachbarschaft der Grund für die Störungen ist. Ich hoffe, dies ändert sich bald wieder, da das Hören über Kurzwelle doch mehr Spaß macht als das Hören übers Internet. Zudem hätte ich noch eine Anregung. Wäre es nicht möglich, die Hörerecke am Sonntag zu wiederholen, anstatt der Sendung unterwegs mit Musik? Ich denke, das würden noch mehr KBS-Hörer begrüßen.
Ja, zunächst einmal vielen Dank für den Vorschlag, lieber Herr Reibold. Es handelt sich dabei um eine gemeinsame Entscheidung aller Sprachabteilungen von KBS World Radio. Das deutschsprachige Programm kann da also nicht so einfach ausscheren. Wir werden zumindest einmal in den internen Besprechungsrunden weitergeben, dass sich unsere Hörerinnen und Hörer nach wie vor über eine Ausstrahlung der Hörerecke am Wochenende sehr freuen würden. Jedenfalls vielen Dank für die Anregung, lieber Herr Reibold. Dann hat sich auch Alfred Albrecht aus Emmendingen gemeldet, der uns am 27. Januar mit seinem Grundig-Satellit 2000 mit Teleskopantenne mit SIMPO 5x4 hören konnte. Herr Albrecht gratulierte uns außerdem zum 70-jährigen Jubiläum des Senders.
Ja, dieses Jahr wird übrigens nicht nur das 70. Jubiläum von KBS World Radio gefeiert, sondern zum Beispiel auch das 140. Jubiläum der deutsch-koreanischen Beziehungen und 60 Jahre Beziehungen zwischen Korea und der Schweiz sowie der Europäischen Union. Zudem jährt sich auch die Unterzeichnung des deutsch-koreanischen Anwerbeabkommens zum 60. Mal, auf dessen Grundlage zwischen 1963 und 1977 junge Männer aus Korea in den westdeutschen Bergbau entsandt wurden. 3 Jahre nach der Unterzeichnung dieses Abkommens kamen auch die ersten koreanischen Krankenschwestern nach Deutschland, wo zur damaligen Zeit ein akuter Pflegenotstand herrschte. Den Anstoß für diese Aktion gab übrigens Dr. Isu Kil, der damals als junger Arzt und Stipendiat an der Uniklinik Mainz tätig war. Letzten Monat ist er mit 94 Jahren in Mainz verstorben. Seine älteste Tochter, Frau Yi Su-si, die derzeit als Ärztin in München arbeitet, informierte uns in einer E-Mail über seinen Tod und machte uns auf seine Verdienste aufmerksam. Darauf haben wir unter anderem mit einem Beitrag in Kreuz und Quer durch Korea am 25. Januar reagiert. Zu seinem Gedenken wollen wir Ihnen an dieser Stelle aus dem Brief seiner Tochter vorlesen.
Mein Vater, Kinderarzt und Radiologe, wurde am 25. Dezember 1928 in Hameung, Nordkorea, geboren. Er legte einen langen Weg zurück, der ihn von Nordkorea nach Südkorea und dann nach Deutschland führte, um hier seine Träume zu erfüllen. Über 50 Jahre lebte er in Mainz. Hier ist er auch friedlich eingeschlafen. Als nationaler Stipendiat der koreanischen Regierung kam mein Vater nach Deutschland, wurde Facharzt für Kinderheilkunde und war seit 1965 in der Kinderklinik der Universitätsklinik in Mainz als Stationsarzt beschäftigt. Während seiner Tätigkeit an der Universitätskinderklinik Mainz stellte mein Vater fest, dass ein akuter Mangel an Fachpflegepersonal in westdeutschen Krankenhäusern herrschte. Er wusste, dass in Südkorea viele hochqualifizierte Krankenschwestern Arbeit suchten. So hatte er die Idee, koreanische Krankenschwestern nach Deutschland zu vermitteln, um beiden Ländern zu helfen. Er ergriff privat die Initiative für die Krankenschwesternaktion und schrieb die Universitätskliniken in Mainz und Frankfurt, das St. Vinzenz Klinikum in Mainz und weitere 9 Krankenhäuser an und bot die Vermittlung koreanischer Krankenschwestern nach Deutschland an. Es bestand ein großes Interesse an der Beschäftigung koreanischer Krankenschwestern. Doch anders als er dachte, gab es viele Hindernisse und Schwierigkeiten, die auf dem Weg bis zur Realisierung der Aktion überwunden werden mussten. So wurde mein Vater zum unentgeltlichen Vermittler zwischen beiden Ländern und traf auch den damaligen Präsidenten Südkoreas, Park Chung-hee, persönlich.
Die ersten 128 Krankenschwestern landeten schließlich am 31.01.1966 auf dem Frankfurter Flughafen und wurden von Herrn Oberbürgermeister Professor Brundert im Kaisersaal des Römers empfangen. Die koreanischen Krankenschwestern waren hochqualifiziert, sehr beliebt und geschätzt, so dass sich bald Krankenhäuser aus dem gesamten Bundesgebiet meldeten. Aufgrund des großen Erfolgs der Krankenschwesternaktion im gesamten Gebiet der damaligen BRD bis Juni 1969 wurden ca. 2000 koreanische Krankenschwestern und Pflegerinnen beschäftigt, beschloss mein Vater, dass aufgrund der hohen Nachfrage der weitere Austausch direkt zwischen der Deutschen Krankenhausgesellschaft, gleichzeitig die Krankenhausgesellschaft Nordrhein-Westfalen, und der koreanischen Regierung stattfinden sollte, ohne weiteren Einsatz seitens meines Vaters. Bis 1976 kamen insgesamt 10.032 koreanische Krankenschwestern und Pflegerinnen in die damalige BRD. Für viele der Krankenschwestern und deren Familien ist Deutschland, insbesondere Mainz, ihr Zuhause geworden. 1981 startete mein Vater eine Initiative zum Austausch von Ärzten zwischen Deutschland und Südkorea. 1981 reisten 35 Ärzte aus Rheinhessen nach Korea und etwa 70 Ärzte aus Korea nach Deutschland. Weiterhin wurde 27 koreanischen Studenten und Dozenten ein Stipendium in Deutschland durch die Koreanisch-Deutsche Gesellschaft vermittelt, die mein Vater 1972 in Mainz gegründet hatte.
Ja, das war ein Auszug aus dem Brief von der Tochter von Dr. Isugil. Dr. Isugil und seine Familie hatten aber kein einfaches Leben. 1967 wurde er von Südkorea als Spion des kommunistischen Nordens verdächtigt und aus Deutschland nach Südkorea entführt und gefoltert, unter dem falschen Verdacht, seine Krankenschwesteraktion sei im Auftrag Nordkoreas erfolgt. Nach Interventionen aus Deutschland wurde er nach 4 Wochen freigelassen. Zurück in Deutschland nahmen er und seine Familie 1971 die deutsche Staatsbürgerschaft an. Für seine Vermittlung koreanischer Krankenschwestern an deutsche Kliniken und seinen Einsatz für die deutsch-koreanischen Beziehungen wurde Dr. Lee 1998 mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande ausgezeichnet. Wir bedanken uns bei Frau Isuji für den Brief und drücken an dieser Stelle nochmals unser Beileid aus.
In seinem Gedenken spielen wir das Musikstück Chonyeone Pyori Deo, du wirst ein Stern von 1000 Jahren, gespielt vom Rosa Kayagum Ensemble. Wir zu den Medientipps. Auch diese Woche ein herzliches Dankeschön an Monitor Erich Kröpke für die Zusammenstellung. Das neue Jahr ist schon wieder erstaunlich weit fortgeschritten. Es stehen die Medientipps für die 7. Kalenderwoche an, schreibt Herr Kröpke. Es gibt dieses Mal nur einen einzigen Tipp. Der kommt morgen am Sonnabend, dem 11. Februar um 11.45 Uhr auf dem Kinderkanal Kika. Schmecksplosition heißt die Reihe, in der Kinder aus aller Welt gemeinsam ihr Lieblingsessen kochen. In der morgigen Folge feiern Yun und Soe Chuseok, das koreanische Erntedankfest.
Ich wüsste gerne, was da so vorgestellt wird. Das waren die Medientipps und es geht weiter mit der Post. Hörerfreund Bastian Wilgenings konnte uns aus München im Januar und vom 1. bis zum 7. Februar mit seinem Jesu FRG 7 mit Simpo 5x5 empfangen und schrieb uns noch Folgendes.
Dadurch, dass ich nun seit etwa einem Monat zurück in Deutschland bin, kann ich Ihre Sendungen auch wieder auf Kurzwelle verfolgen. Der Empfang wie auch das Programm sind weiterhin hervorragend. Es ist sehr interessant, Ihr Programm, insbesondere kreuz und quer durch Korea, zu hören, nachdem ich selbst ein halbes Jahr im Lande gewesen bin. Denn sehr vieles erkenne ich wieder oder habe mitunter eigene Erfahrungen zu den Themen. Sollten alle Planungen erfolgreich sein, sollte ich in der Tat auch in etwa 5 Wochen wieder zurück in Korea sein.
Wir hoffen, dass alles glatt läuft und freuen uns schon drauf, Sie bald wieder in Korea begrüßen zu dürfen, lieber Herr Würgenings. Über unsere Internetberichtsvordrucke haben sich dann auch gemeldet Rainer Ralf Sowade aus Berlin, der uns am 6. Februar mit seinem Texon PL 880 mit Teleskopantenne mit Simpo 54455 gehört hat, und Claudius Matthias Obrecht aus der Schweiz, der am 3. Februar mit seinem XHDZ-T 808 mit Teleskopantenne einen Empfang von Simpo 54444 verzeichnete. Herr Obrecht fügte außerdem noch hinzu: Vielen Dank für die Sendung. Dank dieser bin ich auf den Standort Wofferton aufmerksam geworden, welchen ich jetzt ebenfalls nutze.
Wir hoffen, dass Sie bei dieser Gelegenheit auch bei uns öfters reinhören, lieber Herr Obrecht. Ralf Urbanczyk aus Eisleben berichtete uns noch über den Empfang an den 3 Hörtagen im November letzten Jahres und fügte außerdem hinzu: In der Sendereihe Musik verbindet vom 12. Januar haben Sie 3 wunderschöne Lieder aus der Zeit der Besetzung Koreas durch Japan vorgestellt, welche den Freiheitswillen der Koreaner ausdrückten. Die Lieder gingen ins Ohr. Vielleicht waren sie sogar eine wirkungsvolle Waffe im antikolonialen Widerstand. Bei der kurzen Beschreibung des Inhalts der vorgestellten Werke versuchte ich mir vorzustellen, wie sie auf die Menschen in der damaligen Zeit gewirkt haben könnten. Ich habe es ein wenig bedauert, dass sie die Liedtexte nicht noch genauer vorstellten. Der erwähnte Film Anarchist from Colony über Park Yeol, für den eines der vorgestellten Lieder im Soundtrack verwendet wurde, ist sicher interessant. Es wäre schön, wenn dieser in Südkorea vielfach ausgezeichnete Film auch in deutscher Synchronisation erhältlich sein würde.
Den Film habe ich leider selbst nicht gesehen, aber Park Yeol ist auf jeden Fall eine bedeutende Persönlichkeit in der Geschichte Koreas im 20. Jahrhundert. Er ist vor allem bekannt für seinen aktiven Einsatz für die Unabhängigkeitsbewegung in Japan, wobei er 1923 unter dem Verdacht, ein Attentat gegen den japanischen Kaiser geplant zu haben, in Tokio verhaftet wurde. Er saß 22 Jahre und 2 Monate in Haft, bis er im Oktober 1945 nach der Befreiung Koreas von der japanischen Kolonialherrschaft endlich freigelassen wurde. 1949 kehrte er dann endgültig nach Korea zurück, aber kurze Zeit später brach der Koreakrieg aus. Im Jahr 1950 wurde Park in den Norden entführt. Über sein weiteres Schicksal ist wenig bekannt. Er soll sich aber mit anderen Gleichgesinnten stets für eine selbstständige Wiedervereinigung Koreas unabhängig von ausländischen Mächten eingesetzt und darum bemüht haben, die nordkoreanische Regierung davon zu überzeugen, aber dies gelang ihm leider nicht. Im Jahr 1974 starb er schließlich in Pyongyang.
Im Film Anarchist from Colony aus dem Jahr 2017, der sich vor allem auf Park Yeol und seine Aktivitäten in Japan fokussiert, wurde unter anderem das Lied Ein Garten in Italien der Tänzerin und Sängerin Choi Seung-hee gespielt, das in der Sendung Musik verbindet am 12. Januar vorgestellt wurde. Dabei konnte leider der Inhalt nicht vorgestellt werden. Der Text des Liedes heißt übersetzt in etwa: Wenn unter dem klaren Himmel die Vögel singen, singe ich im italienischen Garten ein Liebeslied und warte auf meinen Geliebten, der Berge und Meere überqueren und hierher kommen wird. Komm schnell zu mir, wenn abends die Glocken klingen, warte ich, eine Serenade singend und Liebe flüsternd, auf meinen Geliebten im italienischen Garten. Komm schnell zu mir.
Einen aktuelleren Film aus Korea hat sich letzte Woche die Familie Wendland aus Schwabach angeschaut. Herr Wendland berichtet: Letzten Donnerstag waren wir zu dritt, meine Frau, unsere älteste Tochter und ich, im Kino zum Deutschlandstart des Films Die Frau im Nebel vom koreanischen Regisseur Park Chan-wook. Anfangs steht im Film ein Unfall im Mittelpunkt, der dann doch ein Mord sein könnte. Kommissar Chang leitet die Ermittlungen und lernt Sore kennen, die Frau des Toten. Zwischen Sore und Chang entwickelt sich eine ungewöhnliche Beziehung, die viele Wendungen nimmt und trotz der Filmlänge und manchen nicht zu kurzem Dialog bis zum Ende spannungsreich bleibt, unterstützt durch die gelungene filmische Inszenierung.
Herr Wendland schreibt weiter, nach der Filmvorführung fand ein Live-Q&A als Videostream statt. Der Moderator und der Regisseur waren auf der Leinwand zu sehen. Park Chan-wook war aus Los Angeles zugeschaltet. Für das Publikum bestand die Möglichkeit, via SMS oder WhatsApp Fragen an den Moderator zu schicken, der einige in das Gespräch übernahm. Am Anfang erfuhren wir, dass dieses Live-Q&A via Videostream zeitgleich in 38 Kinos in Deutschland und 6 Kinos in Österreich gezeigt wurde. In allen war die Frau im Nebel gezeigt worden. Der Regisseur berichtete, dass einige der Ideen, die im Film realisiert wurden, schon alt waren, dass er schon länger mal mit Tang Wei, die weibliche Hauptrolle in dem Film spielt, zusammenarbeiten wollte. Sie spricht kaum Koreanisch, was für die Rolle in diesem Film passend ist.
Ja, ich bin ehrlich gesagt kein großer Fan von Parks Filmen, aber Die Frau im Nebel hat auch mir gut gefallen. Die Natur spielt im Hintergrund eine große symbolische Rolle in dem Film. Der Nebel, der Berg und das Meer sind wiederholt auftretende Motive, die die Charaktere von Haejun und Sore sowie ihre Beziehung metaphorisch darstellen. Auch die Schlussszene spielt am Meer. Dazu erzählte uns Herr Wendland Folgendes.
Die Schlussszene des Films spielt am Strand. Eindrucksvoll ist das Zusammenspiel des Wassers, der Sonne und der darin eingewobenen Handlung. Park Chan-wook erzählte, dass es diesen Strand, wie gezeigt, nicht gibt. Drei Drehorte wurden zusammengeschnitten. Damit das Meer und die Sonne so sind, wie sie laut Drehbuch sein müssen, fragte Park Chan-wook bei einem koreanischen Meeresinstitut nach, wann die Bedingungen so sein werden, wie es gebraucht wurde. Die Filmcrew fuhr dann genau zu dem Zeitpunkt zum Drehort und die Aufnahmen gelangen in der kurzen Zeit. Meinem Eindruck nach liebt Park Chan-wook die Arbeit als Regisseur. Das konnte man in dem Gespräch deutlich merken. Uns dreien hat der Film Die Frau im Nebel gefallen und ist eine Empfehlung. Aktuell ist er in den Kinos und nach meinen Recherchen wird er Ende Mai 2023 in Deutschland auf DVD und Blu-ray herauskommen.
Vielen Dank für den Bericht von dem Live-Q&A, lieber Herr Wendland. Wir hoffen, dass damit auch bei anderen Hörerfreunden das Interesse an dem Film geweckt werden konnte. Einen kurzen Einblick in den Film bietet auch unsere Filmreihe K-Kino auf YouTube, in der wir den Film letztes Jahr vorgestellt hatten. Allen, die sich den Film noch anschauen wollen, wünschen wir viel Spaß.
In der letzten Hörerecke hatten wir ja unser neues Redaktionsmitglied, Herrn Kim Hee-soo, vorgestellt. Und dazu schrieb uns Herr Wendland noch, ein herzliches Willkommen auch an Herrn Kim Hee-soo. Bin schon gespannt, wo die Stimme zu hören sein wird. Die Vorstellung war sehr sympathisch.
Ja, Hee-soo sitzt gerade hier bei uns im Studio und freut sich über den freundlichen Gruß. Vielen Dank. Monitor Franz Schanzer aus dem österreichischen Schrems konnte unser Programm am 20. Januar sowie am 3. Februar bei störungsfreiem Empfang übers Internet hören. Zur Hörerecke vom 20. Januar schrieb uns Herr Schanzer noch Folgendes. Die Beiträge über die Fußbodenheizung und über den Hasen waren wieder sehr interessant. Betreffend Fußbodenheizung möchte ich Ihnen mitteilen, dass wir in unserem Wohnhaus neben einer normalen Heizkörperheizung auch eine Fußbodenheizung haben. Im Fußboden sind Kunststoffschläuche eingelegt, durch die das warme Wasser vom Heizkessel mit Umwälzpumpen durchgepumpt wird. Dadurch erwärmt sich der Fußboden, der zusätzlich auch noch mit Keramikfliesen versehen ist. Die Fliesen speichern so zusätzlich die Wärme.
Ja, die modernen Heizungen dieser Art sind wohl heute alle mehr oder weniger nach dem gleichen Prinzip gebaut. Monitor Erich Kröpke aus Magdeburg schrieb uns: Ich hoffe, Sie hatten ein paar erholsame Feiertage und wünsche Ihnen ein gutes neues Jahr des Hasen. In der letzten Hörerecke haben Sie über Sagen und Märchen mit Hasen berichtet. Kennt man in Korea eigentlich auch die Geschichte vom Hasen und dem Igel?
Die Geschichte aus Buxtehude ist in Korea eher nicht bekannt. Die meisten Koreaner denken wohl eher an die koreanische Geschichte von der Hasenleber oder die Geschichte von der Schildkröte und dem Hasen aus der Fabel des altgriechischen Fabeldichters Aesop. Franz Bleker aus Wittlohe fand übrigens eine andere koreanische Geschichte interessant. Er schreibt uns: Sehr spannend fand ich das Programm Schritte zur Wiedervereinigung am 4. Januar über die unterschiedlichen Versionen der Hyungbu-Erzählung in Süd- und Nordkorea und den unterschiedlichen Umgang damit. Das war umso interessanter, als auch ihr Programm Es war einmal diese Geschichte erzählt. Das erlaubt viele unterschiedliche Blickwinkel. Drücken sich die Charaktere Hyungbus und Nolbus eigentlich auch auf Koreanisch in ihrem Namen aus?
Ja, also diesen Beitrag zu der Hyungbu-Erzählung, den fanden wir auch interessant. Für diejenigen, die die Geschichte nicht kennen, stellen wir sie noch mal kurz vor. Es ist die Geschichte zweier Brüder. Der ältere davon heißt Nolbu, der jüngere Hyungbu. Der arme Hyungbu ist warmherzig, großherzig, sein reicher Bruder dagegen habgierig. Im Frühling baut eine Schwalbe ein Nest an Hyungbus Hütte, dem sich eine Schlange nähert. Hyungbu scheucht sie weg, aber einer der Jungvögel fällt dabei aus dem Nest und bricht sich ein Beinchen. Hyungbu und seine Frau kümmern sich um den Vogel, der dann im Herbst Richtung Süden fliegen kann. Im nächsten Frühling kehrt die Schwalbe zurück und lässt ein Samenkorn auf Hyungbus Hof fallen. Daraus wachsen Kürbisse, die Gold und Juwelen enthalten, und Hyungbu, der gutherzige Hyungbu, wird plötzlich ein wohlhabender Mann.
Sein reicher, aber habgieriger Bruder Nolbu ist nun eifersüchtig auf Hyungbus unerwartetes Glück. Er bricht einer Schwalbe absichtlich ein Bein und fliegt sie gesund, woraufhin er ebenfalls mit einem Samenkorn beschenkt wird. Auch bei ihm wachsen Kürbisse, die Nolbu und seine Frau eifrig aufsägen, doch aus ihnen sprangen nur Räuber heraus, die Nolbus Haus plünderten, und Polizisten, die ihn wegen seiner bösen Taten und seiner Gier mit Knüppeln schlugen. Fazit ist also: gute Taten werden belohnt, bösartiges Verhalten wird bestraft.
So ist es. Und nun kommen wir auf die Frage von Herrn Bleker zurück. Soweit wir recherchieren konnten, haben die beiden Namen Hyungbu und Nolbu an sich keine bestimmte Bedeutung, die auf deren Charaktere hinweisen würde. Die Silbe Pu oder auch Po als zweite Silbe des männlichen Vornamens kam früher ziemlich häufig vor, heute vielleicht etwas seltener. Pabo zum Beispiel. Weißt du, woher das kommt? Pap, Reis und
echt?
Bo. Ja, ja.
Naja, eigentlich, also heute heißt das halt einfach Dummkopf.
Ne? Ja.
Das wusste ich gar nicht.
Ja.
Also ich bin auch niemandem begegnet oder habe von jemandem gehört, der in Wirklichkeit entweder Hyungbu oder Nolbu heißt. Dafür haben beide Namen wahrscheinlich einfach zu großem Symbol gehalten, nehme ich an. Und sie hören sich auch nicht gerade sehr modisch an im heutigen Zeitalter. Ja. Allerdings wird Nolbu oft für Vergleiche verwendet, für jemanden, der gierig ist. Man sagt heute noch oft: dein Herz ist wie das von Nolbu, also so gierig und böse und rücksichtslos. Interessanterweise benutzt man aber kaum Hyungbu als Vergleich für jemanden, der gutherzig ist.
Mhm. Im Jahr 2017 wurde übrigens die älteste noch existierende handschriftliche Kopie der Geschichte von Hyungbu und Nolbu entdeckt, die aus dem Jahr 1833 stammt. Interessanterweise enthält diese Kopie auch detaillierte Informationen über die Brüder, die sich von den anderen Kopien, die bis dahin gefunden werden konnten, unterscheiden. Dazu gehören zum Beispiel der Name und die Herkunft der beiden Brüder. Während in den neueren Kopien die Nachnamen der Brüder Park und Yon lauten, heißen die Brüder in dieser Kopie aus dem Jahr 1833 mit Nachnamen Zhang. Somit seien sie also die Vorfahren eines Familienclans in der Provinz Hwanghae-do im heutigen Nordkorea. Davor vermutete man, dass die Geschichte im Süden der koreanischen Halbinsel spielt und die Brüder aus der Stadt Namwon stammen. Aber da das Original weiterhin verschollen bleibt, wird dieses Rätsel um das Stück vorerst ungelöst bleiben. Nun ja, solche Leute wie Humbu und Nolbu mag es vermutlich überall im Lande gegeben haben und viele
und
Menschen
zu
ähnlichen Geschichten inspiriert haben. Ja.
Sie hören KBS World Radio mit der Hörerecke.
Geburtstagsecke. Auf der Geburtstagsliste von Monitor Bernd Seisser aus Ottenau stehen diese Woche KBS-Monitor Jörg Clemens Hoffmann in Alsbach-Hennlein, Armin Hertkorn in Uldingen, Karl Ochsenbauer in Bayreuth, Wolfgang Mattes in Köln, Willi Stengel in Karlsruhe, Josef Kastner in Ingolstadt, Rhein-Main-Radio-Club Ehrenmitglied Werner Hoppe und Rhein-Main-Radio-Club-Vorsitzender Dirk Köhler in Weilroth. Ihnen allen herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag und alles Gute, viel Freude und Gesundheit.
Und das Ganze mit Musik. Crush und J-Hope von BTS singen Rush Hour.
Wochenende. Seoul ist heute unter anderem für seine einzigartige Silhouette mit den Wolkenkratzern und modernen Gebäuden des 21. Jahrhunderts bekannt. Aber wenn man die Straßen der Stadt näher erkundet, stößt man doch noch leicht auf Spuren aus früheren Zeiten, die beispielsweise auch in Form von alten Bauwerken zu finden sind. Das Viertel Seochun neben dem Palast Gyeongbokgung ist ein gutes Beispiel dafür. Dort wurden in den letzten Jahren alte Gebäude und traditionelle Hanok-Häuser renoviert und zu Cafés, Restaurants und Galerien aufgepeppt. Und so hat sich die Gegend zu einem hippen Ausgehviertel gemausert. Und daher wollen wir uns an diesem Wochenende dort einmal umschauen.
Am Ausgang 4 der U-Bahn-Station Gyeongbokgung, der Linie 3, gehen wir entlang der Steinmauern des Palasts Gyeongbokgung etwa 5 Minuten zu Fuß. Und schon sind wir da. Vor uns steht ein altes Backsteingebäude, an dem ein genauso alt aussehendes Schild mit dem Namen Poan Yogwan in blauer Schrift hängt. Yogwan ist das koreanische Wort für ein Gasthaus der unteren Preisklasse. Heute ist ein solches als Herberge eher selten anzutreffen. Poan ist der Name des Gasthauses und bedeutet so viel wie die Sicherheit der Gäste wahren oder einen bequemen Aufenthalt der Gäste gewährleisten. Wie der Name schon sagt, diente das Gebäude als Gasthaus und zwar bereits seit den 1930er Jahren. Es überdauerte also die japanische Kolonialherrschaft und wahrte seine Funktion bis 2004, als es schließlich aus finanziellen Gründen schließen musste. Ein paar Jahre später wurde das verstaubte, verwahrloste Gebäude an einen Unternehmer verkauft, der daraus einen Ort für die Ausstellung von Kunst machte.
Wenn man bedenkt, dass in diesem Gasthaus zu seiner Zeit namhafte koreanische Künstler und Literaten verkehrten und übernachteten, passt die neue Funktion bestens. Vieles im Gebäude wurde bewahrt. Die Originalstruktur und die Türen der Gästezimmer sind erhalten geblieben. Auch die alten Hinweisschilder aus der Gasthausära hängen an ihrem ursprünglichen Platz. Am Eingang mahnt ein Schild zum Beispiel, dass der Eintritt von Minderjährigen nicht erlaubt ist und sie als Gäste nicht geduldet werden. Der Treppenabsatz und der Boden quietschen beim Gehen und lassen ihr Alter schon allein dadurch vermuten. Nur die Wände in den Innenräumen wurden teilweise eingerissen, um einen geräumigen Ausstellungsraum zu haben. Heute finden hier durch das ganze Jahr hindurch verschiedene Ausstellungen statt. In diesem Monat stellt eine junge koreanische Künstlergruppe Kunsthandwerk aus Leder, Metall und Keramik zum Thema Hase aus. Denn wir haben, wie schon berichtet, das Jahr des Hasen. Der Eintritt zur aktuellen Ausstellung ist kostenlos.
2017 wurde dann neben dem Originalgasthaus ein neues, etwas größeres Gebäude in ähnlichem Stil errichtet und auf den Namen Poan 1942 getauft. Das neue Gebäude besteht aus zwei Untergeschossen, die ebenfalls als Ausstellungsräume dienen, und vier Obergeschossen. Im ersten Stock, also im Erdgeschoss nach westlicher Vorstellung, befindet sich das Café 33 Market. Man kann sich entweder an der langen Holztheke hinsetzen, aber vor allem im Frühling, wenn es grünt und blüht, empfehlen wir den langen Tisch vor dem großen Fenster. In der Etage darüber befindet sich ein Book and Art Shop, in dem unter anderem Bücher verkauft werden, die thematisch zur aktuellen Ausstellung passen. Auch Schreibwaren wie Stifte und Notizblöcke zählen zum Angebot. Der Buchladen ist übrigens der Lieblingsplatz des schwarz-weißen Hundes namens Poan, der dem Besitzer gehört. Der Laden ist montags geschlossen.
Wer noch etwas mehr Zeit mitgebracht und nicht nur die zwei Gebäude, sondern auch die ganze Umgebung näher erkunden will, kann in einem der vier Gästezimmer im dritten und vierten Stock sogar übernachten. Es sind jeweils kleine Zimmer für maximal zwei Personen, von denen aus man einen guten Blick auf den Palast Gyeongbokgung hat. Die Zimmer im dritten Stock kosten zwischen 75 bis 81 Euro pro Übernachtung und die Gäste aller drei Zimmer müssen sich ein Bad teilen. Das größere Zimmer im vierten Stock kostet zwischen 170 und 185 Euro für eine Übernachtung und hat ein eigenes Bad. Von diesem Zimmer aus soll man eine besonders schöne Aussicht bei Nacht haben. Für Reisende ist diese Unterkunft von der Lage her auf jeden Fall ideal, da sich viele der beliebtesten Sehenswürdigkeiten von Seoul nicht weit entfernt befinden. Auch an kulinarischen Angeboten mangelt es in dieser Gegend nicht.
Ja, das war unser Wochenendtipp für heute. Wir hoffen, Sie sind auch nächstes Mal wieder mit dabei.
Nun hören Sie Mein Seoul von Monitor Thomas Schneider aus Freiburg.
Hallo liebe Hörerfreunde, heute möchte ich euch gleich zwei interessante Ecken vorstellen, die ich auf meiner letzten Korea-Reise im Jahr 2019 kennenlernen durfte. Ihr wisst ja, vielleicht auch schon von meinen Berichten, Korea kann einen immer wieder erstaunen. Denn was würde man wohl normalerweise in das Zentrum einer riesigen Shopping-Mall setzen, einer Einkaufsstadt in der Stadt mit Aberhunderten von Läden, einem angeschlossenen Großkaufhaus, einem Hotel und Restaurants, Cafés, einem Kongress- und Messezentrum. Normalerweise würde man eine große Plaza bauen, mit Flächen für Werbung, Veranstaltungen, eben Verkaufsevents. Doch nicht so in Korea, zumindest nicht am Coex Center im Süden von Seoul. Hier hat man einfach eine Bibliothek etabliert und jedermann kann kommen, sich hinsetzen, in Büchern schmökern, durch Magazine blättern, auch digitale Bücher lesen, sich an Tischen mit seinem Mobilgerät hinsetzen und lernen, studieren, was immer er mag. Die Bibliothek ist eine angenehme und extrem ruhige Oase inmitten des tosenden Einkaufszentrums. Das Lesen der Bücher kostet keine Gebühr, somit kann jeder die Möglichkeit nutzen und sich allgemein fortbilden oder auch einfach mal ein bisschen die Seele baumeln lassen. Die Starfields Library wurde im Jahr 2018 eröffnet. Sie ist im Herzen des gewaltigen Einkaufskomplexes im Süden von Seoul, wo sich auch mehrere U-Bahn-Linien befinden und damit entsprechend auch viel Publikumsverkehr besteht, beheimatet. Zuvor war COEX mit sehr großem, jahrelangem Aufwand fast komplett modernisiert und umgebaut worden und eben die von mir beschriebene Plaza war errichtet worden. Doch nicht nur mir schien hier an diesem zentralen Platz irgendetwas zu fehlen, etwas Spezielles, denn so war COEX Mall eine weitere neue Einkaufsmöglichkeit, wie es viele andere gibt. Aber dass es eine Bibliothek sein könnte inmitten eines Einkaufscenters, das ist jedenfalls eine geniale Idee. Und sie wurde belohnt. Im Jahr 2018 schon wurde die Starfield Library ausgezeichnet mit dem großen Preis der DFA, der Design for Asia Awards. Innerhalb der Bibliothek gibt es immer wieder neue Kunstinstallationen zu bewundern und auch Lesungen von Autoren oder Diskussionen werden abgehalten. Integriert sind natürlich Cafés, wo man einkehren kann. So kann man auch nach einem stressigen Einkauf einfach mal entspannen, sich mit Freunden treffen und unterhalten. Ein interessanter Platz mehr in Seoul und einer, der Einkaufen zu einem ganzen neuen Erlebnis werden lässt und bei dem Kultur für jeden nicht zu kurz kommt. Der zweite interessante Ort, den ich vorstellen möchte, liegt im südwestlichen Bereich von Seoul, unweit von meinem Hotel, nur 3 U-Bahn-Stationen entfernt. Das Viertel heißt Muleidong. Dort findet man seit vielen Jahrzehnten kleine Handwerksbetriebe in den einstöckigen typischen Häuschen, inhabergeführte Mini-Unternehmen, zumeist Werkstätten wie Schlossereien oder Klempnereien. Dort findet man allesamt sehr gute, erfahrene Spezialisten und auch wenn die Werkstatt von außen schon so aussieht, dass sie nicht nur etwas frische Farbe gebrauchen könnte, die wahren Werte sind innen. CNC-gesteuerte Präzisionsmaschinen, feine Handwerkskunst geführt von kundigen Händen der Meister. Leider ist es oft wie bei vielen Handwerkern, es gibt keine Nachfolger oder die Konkurrenz ist zu groß. Auch in Korea ist die stahlverarbeitende Industrie angesichts der günstigen chinesischen Massenware in Bedrängnis. Viele Betriebe mit Kleinstserienfertigungen machen zu. Doch in diese Lücke preschen nun junge Leute, die Ideen haben und diese einfach umsetzen wollen. Und verzweifelt in der großen Stadt Seoul mit den Megamieten günstige Ladengeschäfte suchen. Hier in Muleidong finden sie diese Möglichkeit. Und so entstand seit etwa 3 Jahren vor meinem Besuch ein verrückter Mix von Schlosserei hier und Tapas-Bar auf der anderen Seite und Kaffeehaus an der Ecke und nebenan der Klempner. Gerade das Fehlen von irgendwelchen überbordenden Behördenvorschriften oder auch deren großzügigere Auslegung führte hier wieder mal zu einem neuen angesagten Viertel in Seoul, das mit jedem Tag, wo neue Läden eröffnen, spannender wird. Denn man geht durch die Straßen und sieht tagsüber zumeist die kleinen Handwerksbetriebe. Abends aber, so nach 22 Uhr, sind dann plötzlich Lichter zu sehen. Neben den Handwerksbetrieben sind dann die kleinen Läden offen, Galerien, Cafés, Bars. Man hört koreanische Popmusik. Man kehrt ein, trifft sich mit Freunden. Hin und wieder hört man dann auch nochmal das Schleifen und das Dröhnen von irgendwelchen Maschinen aus der Nachbarschaft. Denn das Ganze ist ja ursprünglich ein Handwerksviertel gewesen und manche machen auch natürlich noch Überstunden. Es ist ein unheimlich interessanter Mix und mir hat dieses Viertel sehr gut gefallen. Ich werde mir jetzt mal meinem nächsten Besuch in Seoul mal wieder anschauen, was daraus geworden ist, denn nichts ist so beständig in Korea wie der Wandel. Damit komme ich zum Schluss für heute. Ich wünsche allzeit guten Empfang. Feiert schön an Karneval. Bis zum nächsten Mal. Thomas Schneider.
Das war's mal wieder für heute.
Vielen Dank fürs Zuhören und ein schönes Wochenende wünschen Ihnen Do Young In
und Jan Dirks. Auf Wiederhören und bis nächste Woche.